Ich war vor ein paar Tagen erst hier und ihr habt es gar nicht mitgekriegt. Und zwar in In Birkach. Das ist 20 Kilometer von hier. Und jetzt hätte ich gern mal das erste Bild. Und wenn ihr diesem bezaubernden Kind auf dem Bild begegnet, wo kommt sie da? Nee. Die kommt noch. Dann wisst ihr, das ist mein Enkelkind. Meine älteste Tochter wohnt in Birkach. Und dann haben sie sich zu Weihnachten gewünscht, dass wir mal einen Tag babysitten. Und deswegen bin ich mit meinem Kind hier über die Felder gelaufen und meinem Mann. So, von daher, wo bleibt sie denn, die kleine Rebecca? Da, oh. Ich wollte euch ja zeigen, wie hübsch die ist. Seht ihr die überhaupt? Kommt schon bei der kleinen Zipfelmütze. Also das ist die kleine Bilderbuchfamilie, mein erstes Enkelkind, 10 Monate alt, und meine älteste Tochter, die ich leider hier in Stuttgart wohnen lassen muss und nicht in Würzburg. Also ich sehe sie nur sehr selten. Genau, das war das erste Bild. Mach vielleicht mal das andere an, das andere erste. Zeige ich euch meine schöne Familie. Alle frisch gekämmt und geduscht. mein Mann ist Pastor. Einfach nur mal ganz kurz, wir sind seit 34 Jahren in Würzburg, leitet mein Mann die Gemeinde, ich bin die Pastorenfrau und unsere 5 wunderbaren Kinder inzwischen alle ausgezogen und inzwischen haben wir 2 Enkelkinder. Und eine Person, die ich euch noch zeigen muss, das ist das dritte Bild, das ist die Heike, mit der ich wirklich schon seit 13 Jahren nicht nur befreundet bin, ich sag mal, es gibt göttliche Freundschaften. Und wir haben wirklich gemeinsam schon ganz tolle Dinge erlebt und auch voranbringen können. Zusammen haben wir 8 Bücher geschrieben. Wahnsinn. Und ja, so, das war nur mal ganz kurz, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Okay? Und das Thema heißt ja, wenn dein Körper reden könnte. Und was ihr nicht sehen könnt, in meiner Brust schlagen 2 Herzen. Das eine ist das der Diätassistentin. Naja, der geht's um die Blutfettwerte. Ich habe regelmäßig große Teilnehmergruppen, 80 Leute, die bei mir einsteigen und die Lebe-Leichter-Kurse machen. Und natürlich geht's da um Abnahme. Das ist so die eine Seite der Medaille. Mein anderes Herz ist das der Pastorenfrau, der Mutter, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Die muss ihre schönen Kinder zeigen. Hier, Barbara hat gefragt, Enkelkind, und ich ziehe sofort mein Handy raus und zeige das Bild. So sind echte Großmütter. So, das andere Herz in meiner Brust ist das der Freundin, die einfach weiß, wir brauchen nicht nur einen gesunden Körper, sondern Gesundheit ist so viel mehr als nur der Körper. Unsere Lebensaufgabe von dir und mir ist, dich gut um dich zu kümmern. Und zwar um alle 3 Bereiche, um den Körper, um deine Seele und um deinen Geist. Und ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht, wie ganzheitlich wir geschaffen sind. Bauchhunger, das ist ja ganz logisch. Wenn der Bauch Hunger hat, dann merken wir, ich muss dringend was essen. Und dann stellt sich nur noch die Frage, was und wie viel. Und ja, das ist einfach. Aber wir alle kennen auch einen Seelenhunger. Wenn die Seele einfach unter Druck steht und wir denken, jetzt muss ich mir irgendwas zu essen holen und das tut auch gut, aber Schokolade, Gummibärchen, Kuchen, Wurstbrote stopfen nicht das Loch in der Seele, das wissen wir. Und eine dritte Art Hunger gibt's auch noch, und das sage ich alles vor dem Essen hier, meine Güte. So ein tiefer Hunger in uns drin, zu wissen, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Was ist meine Mission, meine Vision? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Also 3 Arten von Hunger, die in jeder Person drin sind. Und in unserer Kirchengemeinde ist eine junge Frau, oder nee, so jung ist sie jetzt gar nicht mehr, ist Ende 40, die Diana. Und Ihr Beispiel erklärt so super, wie ganzheitlich wir gestrickt sind. Mit der Geschichte von der Diana fängt auch unser Buch an. Ich reiß sie nur kurz an, aber die geht mir immer unter die Haut. Diana war das, was man ein unerwünschtes Kind nennt. Die Mutter war schwanger geworden, die war erst 18 Jahre und hatte schon ein Kind. Könnt ihr euch da gerade mal reinversetzen? Wenn man mit 18 schon ein Kind hat und dann merkt man, oh, schon wieder schwanger. Also die hatte überhaupt keine Lust, ein Baby zu kriegen und ist in die Schweiz gefahren, um die kleine Diana abzutreiben. Aber sie haben sie heimgeschickt, die Schwangerschaft war schon zu weit fortgeschritten. Und so kam das kleine Mädchen auf die Welt und sie sagte, schon auf meiner millimeterkleinen Stirn stand unerwünscht. Und die Mutter, komplett überfordert, wie wir uns das auch vorstellen können, die hat die Diana im Kinderheim abgesetzt. So, und da blieb sie, bis die Großeltern gemerkt haben, verstehe ich nicht, die war doch schwanger, wo ist denn jetzt das Kind? Und dann haben die Großeltern das Baby, die Diana, aus dem Kinderheim geholt und die war kopfüber mit Krätze, haben sie früher gesagt, mit Krätze übersät. Heute weiß man, das war eher eine so eine Art Neurodermitis, dieses Abgelehntsein, Unerwünschtsein von ihrer Mutter war ihr unter die Haut gegangen. Und die kleine Diana ist bei der Oma aufgewachsen. Mit 10 Jahren hat die Mutter sich ganz aus ihrem Leben verabschiedet. Und wir haben die Diana kennengelernt, da war die schon erwachsen. Wir kannten ihre Geschichte nicht. Und Diana sagte immer, wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich alle Probleme über die Haut ausgetragen. Also schorfige Stellen, rote Hände, Pickel im Gesicht. Ihre Schwachstelle, wenn der Körper unter Druck stand, war ihre Haut, immer. Und was ihr geholfen hat, waren keine homöopathischen Mittel, waren keine neuen Salben. Sie hat alles Mögliche probiert und hat hunderte Euro in die Alternativmedizin gesteckt, weil nichts geholfen hat. Cortison, alles Mögliche. Das war ich. Und dann war sie schon in unserer Gemeinde und ihr Mann sagte, also ihr müsst mal für meine Frau beten, die guckt euch mal die Hände an, knallrote Hände. Naja, und das war irgendwie, saßen sie wohl irgendwo am Mittagstisch und haben gedacht, ja, da beten wir mal für die Hände. Und dann fragte einer der Leute, die am Tisch saßen, sag mal, Diana, du hast mir noch nie was von deinen Eltern erzählt. Was ist denn eigentlich mit denen? Bingo. Und die Diana sagte, 30 Jahre keinen Kontakt gehabt. Keine Ahnung, wo meine Mutter ist. Und dann ist die Diana, sie haben gebetet für die Diana. Und Diana ist heimgefahren und hat gedacht, vielleicht sollte ich doch mal Kontakt suchen zu meiner Mutter, die sich verabschiedet hat aus meinem Leben, als ich 10 Jahre alt war. Und es war keine Geschichte, wie man heute im Fernsehen sieht, bitte melde dich und dann fallen sie sich um den Hals. Ach, wie schön, dass wir uns wieder haben. Nein, die Mutter hat aufgelegt, als die Diana angerufen hat. Was willst du denn? Und das hat ihr natürlich wehgetan, aber dann hat irgendwann die Diana eine Predigt gehört über Vergebung, dass Vergebung Wunden heilt. Und sie hat gedacht, okay, ich mache noch einen Anlauf. Und diesmal war sie ein bisschen klüger, hat der Mutter einen langen Brief geschrieben, ohne Anklagen. Und tatsächlich, es gab einen Anlauf und die beiden haben sich wieder versöhnt. Sie haben sich jetzt schon öfters besucht und das war der Anfang der Heilungsgeschichte von Dianas Haut. Gebet, aber auch Versöhnung. Dieser Teil, dieser erste Teil von diesem Wochenende soll all denen Mut machen, die vielleicht gerade mit ihrem Körper kämpfen, die in irgendwelche Kämpfe verstrickt sind. Also Körper, Seele und Geist sind alle gleich wichtig, aber dein Körper beeinflusst deine Seele und zieht Kraft ab für den inneren Menschen. Es gibt große und kleine Kämpfe mit dem Körper und wenn du gerade drin steckst, dann ist der Kampf für dich groß, ganz egal, was ein anderer sagt. Ich habe eine Freundin begleitet, die hat Krebs. Das ist ein großer Kampf. Wissen wir alle. Dann habe ich eine andere Freundin, die hat eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Naja, da würdet ihr jetzt vielleicht sagen, das ist ja Pillepalle. Für sie nicht. Ich habe eine Freundin, die hat 3-mal in der Woche an der Dialyse gehangen. Jetzt inzwischen ist sie nierentransplantiert und die denkt, Nahrungsmittelunverträglichkeit. Wenn ich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hätte, das wäre ja gar nicht schlimm. Eine Frau in meinem Kurs hat 70 Kilo Übergewicht und eine andere 7. Die mit den 70 Kilo denkt, was wollen die denn hier in dem Kurs? 7 Kilo Übergewicht, was stellt die sich denn so an? Wenn du in einem Problem drinsteckst, du, dann ist dein Problem groß, ganz egal, was ein anderer darüber denkst. Mit deinem Körper bist du dein ganzes Leben verbunden. Von der Geburt bis zum letzten Atemzug. Du kriegst kein Austauschmodell. Mit diesem Körper, den du heute hier hineingeführt hast, wirst du alt werden. Und um die Entwicklung zu verstehen, müssen wir mal ganz kurz auf Anfang, wo alles begann. Und es ist eine meiner Favoritstellen in der Bibel, wo im Psalm 139 steht, dass wir geschaffen worden sind im Leib unserer Mutter, dass Gott dabei war, als unsere Nieren geschaffen wurden. Und bei deiner Zeugung, bei deiner, wir sind halt alle hier bei uns, nicht bei jemand anderen, bei deiner Zeugung, als du Stecknadelkopf groß warst, wurde deine einzigartige DNA gebildet. Die, die dich heute auszeichnet. Da hat dein Designer dich ausgestattet mit allem, was dich so unverwechselbar macht. Deine Wangenknochen, deine Knie, auch wenn sie dir nicht gefallen. Die Hüfte, die Größe deiner Füße, die Struktur deiner Haare, die Augeniris. All das ist in jeder Hautzelle enthalten. Also mich begeistert das. Das heißt, man nimmt dir eine Hautzelle ab und da könnte jemand deine ganze DNA drin entdecken. Und trotzdem, obwohl das alles schon in dieser stecknadelgroßen, in diesem stecknadelgroßen Embryo war, trotzdem hat es 9 Monate gedauert, bis du fertig warst. Deine Mutter konnte diese Entwicklung nicht abkürzen, auch nicht verlängern. Und ob du jetzt gewollt warst oder nicht. Ob deine Mutter sportlich war oder eine Stubenhockerin. Ob sie gesund gegessen hat oder Alkohol getrunken hat. Als der Zeitpunkt von deiner Geburt gekommen war, da war dein Körper bereit und da fing deine Geschichte an, deine Lebensgeschichte. Und alles, was in unserem Körper vorgeht, ist Entwicklungen unterworfen. Also wir können uns lange Haare wünschen wie Amy Winehouse, aber wenn wir die auf natürlichem Weg wollen, dann müssen wir akzeptieren, Haare wachsen ungefähr 1 Zentimeter im Monat. Also ganz lang. Ich habe immer den Eindruck, meine wachsen schneller. Fingernägel wachsen. Wir waren alle mal 58 Zentimeter groß. Irgendwann. Wir haben alle mal 3,5 Kilo gewogen. Und 31 und 51. Und dann ist verschieden, wie die Geschichte weitergeht. Warum sage ich das? Auch Unverträglichkeiten, auch Krankheiten sind Entwicklungen vorangegangen. Und dein Körper, wie er heute da ist, der hat eine Geschichte. Und du bist gerade mittendrin. Und du kannst deine Geschichte nicht ändern. Aber du kannst Frieden mit deinem Körper schließen. Und das ist so meine Hauptbotschaft, die du mitnehmen sollst, egal was gewesen ist, was du mit deinem Körper erlebt hast. Heute ist der Tag, wo du Frieden schließen kannst mit deinem Körper. Gabi, auch aus unserer Gemeinde, hat 2-mal Brustkrebs gehabt. 2-mal. Alle, also natürlich operiert worden, Chemo gemacht worden. Und was sie aber auch gemacht hat, in dieser Zeit, wo es ihr wirklich nicht gut ging, hat sie sich geklammert an einen anderen Plan, nicht nur den Schemo-Plan, sondern an den Plan Gottes für ihr Leben und hat angefangen, in der Bibel zu lesen, jeden Tag. Und ein Vers, der hat richtig zu ihr gesprochen und da stand, du wirst nicht sterben, sondern leben und meine Werke verkünden. Irgendwo in Jesaja oder wo, ich weiß es nicht. Aber sie sagt, dieser Vers, der hat sie einfach lebendig gehalten. Sie wusste, jetzt ist noch nicht die Zeit zum Sterben und sie lebt. Sie ist ungefähr so alt wie ich, wunderschön, so eine Blondine, so eine richtig ganz tolle. Und wenn ihr Körper reden könnte, dann würde er sagen, alle Zerstörungsversuche abgeschmettert. Gabi hat Narben, aber sie lebt und sie weiß warum. Sie sagt, in den Wartezimmern, wo ich gesessen bin, ich habe Geschichten erlebt, weil die Gabi hatte eine Hoffnung. Die hat gesagt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wann ich sterben soll, dann sterbe ich. Aber sie wusste, wo sie hingeht. Und sie hat in den Wartezimmern so berührende Gespräche geführt und heute hat sie echt eine Geschichte mit ihrem Körper. Du hast auch eine Geschichte mit deinem Körper. Ich auch. Wenn mein Körper reden könnte, würde er meine Geschichte erzählen. Ich sehe hier so hübsch aus hier vorne. Aber ich hatte als 13-jähriges Mädchen mal ein Jahr Magersucht. Da sah ich klapperdürr aus, meine Güte. Habe ich mir nicht ausgesucht. Und es ist wie ein Wunder, dass das nach einem Jahr einfach vorübergegangen ist, ohne ärztliche Hilfe. Ich bin sehr für Ärzte, ja, aber das war nicht nötig. Aber nach einem Jahr war es wie durch ein Wunder vorbei. Wenn mein Körper reden könnte, würde er sagen, überlebt. Wenn mein Körper reden könnte, würde er mich an das Auf und Ab erinnern, wo ich mich auf der Waage immer wieder geärgert habe, mal zu dünn, mal zu dick. Das glaubt ihr heute nicht, aber das ist Teil meiner Geschichte. Er würde mich erinnern an die Mittelohrentzündung, die ich als Kind zweimal im Jahr hatte, chronische Mittelohrentzündung, bis ich eine junge Frau war und die durch Gebet verschwunden ist und seither habe ich nie mehr was gehabt an meinen Ohren. Wenn mein Körper reden könnte, würde er mir von den 2 Jahren Schlaflosigkeut erzählen, von den 6 Schwangerschaften und den 5 Geburten. Wir haben eine Geschichte, mein Körper und ich. Und du auch. Lebe leichter ist durch ein Problem entstanden, was Heike und ich mit unserem Gewicht gehabt haben. Und als Gott uns geholfen hat, unser Problem zu lösen, war das gar nicht nur für uns. Das war, heute können wir mit diesem überwundenen Problem anderen helfen, ihre Gewichtsprobleme zu lösen. Ich erzähle das gar nicht so gerne, dass ich damit zu kämpfen hatte. Aber immer wenn ich das erzähle, dann kommen hinterher Leute auf mich zu und sagen, ey, das hat mir so gut getan, weil sie genau in so einem Bereich auch kämpfen und man denkt vielleicht, es ist ein Luxusproblem. Aber es kann dich dir ganz schön zu schaffen machen. Meine Story ist Teil der Geschichte, mit der ich heute anderen helfe. Wenn dein Körper reden könnte, und jetzt lese ich einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch. Mal gucken, ob ich die Lesebrille brauche oder ob ich sie auswendig kann. Ne, ich brauche die nicht. Wenn dein Körper reden könnte, würde er vielleicht auf deine angespannten Schultern zeigen und erklären, wie gut er dich in gefährlichen und unangenehmen Situationen beschützt hat. Aber dich stört hauptsächlich, dass du nicht so locker bist, wie du dir das wünschst. Dein Körper würde auf deine geballte Faust zeigen, die jederzeit bereit ist zu reagieren. Aber dich ärgert in erster Linie, dass du schlecht entspannen kannst und nicht nur die Hände zusammenballst, sondern nachts auch mit den Zähnen knirschst. Er hat dich gewissenhaft beschützt, dein Körper. Du konntest dich immer auf ihn verlassen. Du verstehst nicht, warum du dir schon wieder eine Erkältung eingefangen hast. Dein Körper würde erklären, dass das im Moment die einzige Möglichkeit war, dein überhöhtes Tempo zu drosseln. Du bist oft zu schnell unterwegs, meine Liebe. Du brauchst Zeit zum Regenerieren. Wenn dein Körper reden könnte, würde er voller Stolz auf deinen Beckenboden zeigen, der Schwangerschaften getragen hat, dich wurmt deine schwache Blase. Ist dir eigentlich klar, was dein Körper schon alles geleistet hat? Und das Pölsterchen, der Stau am mittleren Ring, für den du dich so schämst, für den du deinen Körper vielleicht sogar schon mal gehasst hast, den hat er doch als eiserne Reserve für Notzeiten gedacht. Er hat deinen Stress gespürt und wollte vorbeugen, ein bisschen Energie für dich bunkern. Du siehst deine Problemzonen nach den Schwangerschaften. Dein Körper ist stolz auf seine Leistung. Jede Frau, die ein Kind geboren hat, soll wissen, du selber bist erstaunlich und wunderbar, nicht nur das Kind. Und wenn du kein Kind geboren hast, ist dein Körper auch wunderbar. Deine Schönheit steckt in dem, was dein Körper ausdrücken und hervorbringen kann. Du bist nicht reduziert auf eine coole Optik. Du bist lebendig. Du bist ein Wunder. Die Geschichte ist ein bisschen länger, aber ich habe sie jetzt extra abgekürzt, weil hier geht es darum, dass wir auf unsere Pleiten, Pech, Pannen, Sachen, über die wir uns oft ärgern, dass wir uns mit dieser Geschichte versöhnen und Gott die Möglichkeit geben, dass diese Geschichte, dass unsere Geschichte gut ausgeht. Gott hat verschiedene Strategien, um uns zu helfen. Mir hat er Achtsamkeit beigebracht. Ich bin ja hier richtig in einem Land der Schaffer, gell? Also meine arme Tochter, also die kann auch schaffen, die ist Juristin, die ist eine ganz tolle Tochter, aber ich weiß ja, die schwäbischen Frauen, die sind ja ganz toll. Ja, und viel arbeiten, alles picobello haben und der Garten und das Haus und die Marmelade gekocht und vielleicht nebenbei noch gearbeitet oder die Kinder erzogen. Ist es für euch so eine Art, so ist das, oder? Man arbeitet viel. Und ich habe so eine Schwachstelle. Dianas Schwachstelle war die Haut. Und ich kenne meine Schwachstelle und die ist mein Hals. Und immer, wenn ich mir zu viel zumute, dann merke ich es im Hälschen. Als würde nicht was zuschnüren, aber dann merke ich, oh, Frau Nordstrand, pass auf. Wenn ich mich überanstrenge, dann muss ich Lehrgeld bezahlen. Bis Gott mir regelrecht erklärt hat, dass ich mir Pausen gönnen soll. Pausen! Habt ihr das gehört? Ein Freibrief für Pausen. Abends nicht weiterarbeiten. Pause machen. Ich habe abends immer gearbeitet. Wenn du mit 5 Kindern abends nicht arbeitest, da sieht es morgens aus. Wisst ihr, wie es da aussieht? So, also ich merke schon, ich spreche zum richtigen Publikum. Ja, und ich habe immer ehrenamtlich auch mich in der Gemeinde bewegt und getan und so viele gute Ideen, das merkt ihr ja. Aber das macht sich alles nicht von alleine und du bist pausenlos am Arbeiten. Und ich musste wirklich lernen, Pausen mir zu gönnen beim Essen, Pausen mir zu gönnen beim Arbeiten, ausreichend Zeit zum Schlafen zu nehmen, mir zu gönnen. Konnte eine Zeit lang, bestimmt 2 Jahre, schlecht schlafen und habe immer gedacht, ist das jetzt der Kaffee? Trinke ich zu viel Kaffee? Habe ich koffeinfreien getrunken? Hat auch nicht so besonders geholfen. Und habe dauernd versucht, das Problem zu lösen. Ja, wisst ihr, was es war? Es war dieses abendliche Weiterarbeiten, wo dein Gehirn dauernd beschäftigt ist und du hast noch Zahlenreihen vor dir und bringst noch Dinge zu Ende. Und ich musste lernen, mein Gehirn abends runterzufahren. So, von daher, vielleicht braucht auch jemand hier heute diese Botschaft und du denkst, das gibt's doch gar nicht, warum schlafe ich denn nicht? Sind es die Wechseljahre? Kann natürlich auch ein bisschen hormonell sein. Auf der anderen Seite lernen, dir Pausen zu gönnen. Wie kann man den Körper so lange wie möglich gesund halten? Da sage ich jetzt nur ganz kurz was dazu, weil da werde ich im Workshop Lebe leichter was dazu sagen. Aber wir brauchen einen guten Lebensstil. Wisst ihr, was die Ärzte des präventiven Lebensstils sind? Frische Luft, Rhythmus, Wasser, Bewegung. Aber es ist nicht alles selbstverständlich. ist nicht selbstverständlich, dass du rausgekommen bist an einem Tag und schön durchgeatmet hast und deinem Körper Bewegung gegönnt hast. So, ausreichend Schlaf. Unser Körper liebt Rhythmus. Gerade Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, die denken, ja, erzähl mir was, hätte ich auch gerne. So, von daher, das sind die Ärzte des präventiven Lebensstils. Unser Lebe-Leichter-Programm, hat mir jetzt neulich eine Frau gesagt, erfüllt alle wissenschaftlichen Kriterien. So, wenn dein Essverhalten aus den Fugen gekommen ist, mach keine Diäten. Wisst ihr, was Diäten machen? Die erzeugen Heißhunger. Dann fahren sie die Kohlenhydrate runter und einen Monat später kriegen sie so einen Heißhunger auf Süßigkeiten, dass sie das Nutella-Glas ausschlecken oder die Familienpackung Eis. Jetzt in Minutenschnelle, iss, was dir schmeckt, einen Teller voll, drei Mahlzeiten, gönn dir leckeres Essen, aber achte auf genug Gemüse. Gemüse ist wichtig. Mach Pausen, auch beim Essen. Mach Pause zwischen Frühstück und Mittagessen, Pause zwischen Mittagessen und Abendessen. Iss nicht dauernd auch so gesunde Snacks, hat man sich so dran gewöhnt, ganz viel Obst zwischendurch zu essen. Viele Joghurts, die 0,1 sind. Pause heißt einfach mal nichts. Soll ich euch nichts erklären? Nichts heißt einfach Wasser trinken. Auch ein Tee, geht auch mal ein schwarzer Kaffee. Aber einfach mal zwischen den Mahlzeiten nichts essen. So einfach haben wir unser Lebe-Leichter-Programm gehalten. Keine Bonbons zwischendurch, keine Früchte. Nur zwei Ausnahmen in der Woche, nicht zwei am Tag. Und wer das anfängt, alleine dieses Minimalprogramm, 12 Wochen, 3 Mahlzeiten, nach einem Teller aufhören, auch bei jeder Mahlzeit ein Drittel Obst oder Gemüse dabei, dann hast du in 12 Wochen erwiesenermaßen 8 Kilo unten. Dann ist es Mitte Mai, hab ich mir extra aufgeschrieben, Mitte Mai, aber du müsstest dann halt anfangen heute. Nee, morgen. Heute geht ja nicht. Heute geht ja nicht. Heute sind wir ja eingeladen zum Verwöhnabend. Gut, das war jetzt schon dieser ganz kleine Exkurs, da erzähle ich hinterher oder im Workshop mehr dazu. Aber bei wem jetzt so hier die Lämpchen angingen und der gesagt hat, oh meine Güte, ich bin ja so eine Süße und so eine Verschnuckelte. Gott kommt nie mit dem Zeigefinger. Der sagt nie, du bist selbst schuld an deinem Diabetes oder an deiner Arthrose. Ich habe so einen Freund vor mir, so einen aus unserer Gemeinde, war lange Zeit auch praktisch im Gemeindekomitee so drin. Fröhlich, freundlich, arbeitsam, hat sich engagiert und er hat lange Zeit die Signale seines Körpers einfach überhört, der hatte keinen Bock drauf, der hat gedacht, ich brauche Süßigkeiten, um einfach so mein Tempo so zu halten. Und bis er eines Tages beim Arzt war und der Arzt gesagt hat, Sie haben Diabetes. Und da ist er echt aufgewacht. Wenn du schläfst, merkst du ja nicht, dass du schläfst. Das merkst du erst hinterher, wenn der Wecker klingelt. Und oh meine Güte, ich habe ja verschlafen. Und so war es bei ihm. Der hat gemerkt, der Wecker hat geklingelt und er klingelte, Diabetes, aufpassen, aufpassen. Und er sagte, das war wie so ein Weckruf. Und er fand den Weckruf irgendwie sogar gut, weil er wusste, jetzt muss ich was an meinem Lebensstil ändern. Und er fing an, das Süße wegzulassen, fing an, viel zu laufen. Und für alle, die Diabetes haben oder ein Diabetiker in der Verwandtschaft oder Freundschaft, du kannst Diabetes davonlaufen. Wer sich viel bewegt, ehrlich, Blutzucker geht rapide nach unten, wenn du dich bewegst. Man kann natürlich auch auf der Couch sitzen und sagen, ach, ich nehme halt Medikamente, kann man auch machen. Aber man kann sagen, ich laufe meinem Diabetes davon. Bewegung ist die beste Multipille bei Diabetes. Und das hat er gemacht, er hat Süßes weggelassen, hat angefangen, sich sportlich zu bewegen. Und der Diabetes ging, nicht ganz weg. Also der Diabetes, seine Werte sind alle im Top-Bereich, aber ein Medikament muss er trotzdem noch nehmen. Und das Medikament, sich täglich zu bewegen, muss er auch noch nehmen. Das Ärzte des präventiven Lebensstils, uns zu bewegen. Manchmal fällt es uns schwer. Gott erschrickt nicht vor unseren Problemen. Der kann mit Schlaflosigkeit, kennt er sich aus, mit Bulimie. Ich spreche das einfach an, weil das sind Krankheiten, die gibt es. Magersucht. Gott kennt sich mit Alkoholproblemen aus. Mit Tablettensucht. Und auch hier, der kommt nie mit dem Zeigefinger und sagt, da bist du aber selbst dran schuld. Wie konntest du nur? Manchmal haben wir vielleicht ein Problem, was wir einfach nicht abstellen können. Ich habe eine Zeit lang eine Freundin oder eine Frau begleitet, die hatte eine Suchterkrankung. Das sucht sich doch keiner aus. Sagt doch keiner, das wollte ich so. Und diese Frau, die war so zermürbt von diesem jahrelangen Kampf gegen ihre Sucht. Und wir haben wieder mal telefoniert und ich habe mir wirklich alle christlichen Floskeln gespart und alle so diese, Vertröstungen, das wird schon wieder, und alle guten Ratschläge. Gibt so einen schönen Spruch, Ratschläge sind Schläge. So, dann habe ich einfach, als wir das Gespräch beendet haben, bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, was mache ich denn? Wie kann ich ihr denn helfen? Und es war, als würde ich so eine Szene vor mir sehen, vor meinem inneren Auge, wie diese Frau in so einen Stierkampf verwickelt war. Große Arena, wo ein wütender Stier auf der einen Seite stand und nur darauf wartete, dass sie endlich aufgibt. Und sie hatte gerade am Telefon gesagt, ich bin so müde. Und dann sah ich plötzlich, wie die Szene sich ändert, wie diese Frau den Stier bei den Hörnern packt und ihn aus der Arena schiebt. Und als ich mich noch gewundert habe, wo sie denn diese Kraft her hat, dann sehe ich, dass hinter ihr zwei riesige Engel standen, die ihr die Kraft gegeben haben, diesen Stier aus der Arena zu schieben. Vielleicht hast du auch so einen Stier in deinem Leben, wo du einfach denkst, das ist so heavy, da komme ich nicht dagegen an. Ich möchte dich ermutigen, dass der Kampf sich lohnt gegen eine vernichtende Diagnose. Ganz kurz erzähle ich, die Beispiele stehen alle in dem Buch drin, aber ich erzähle sie einfach so, weil sie gehören einfach in das Thema rein. Susanne mit Lip- und Lymphödem hat so gelitten, hochgradiges Übergewicht, und die Ärzte haben zu ihr gesagt, da kann man nichts machen. Was willst du denn da machen? Die war 40 und hat gedacht, wenn es so weitergeht, bin ich in ein paar Jahren Pflegefall. Die Ärzte sagen, da kann man nichts machen. Wenn Ärztekunst nicht weiter kann, fängt die Allmacht Gottes an. Und sie hat gesagt, Gott, hilf mir, zeig mir einen Ausweg. Also sie war so, war einfach so davon beeinflusst, und sie fing mit dem an, was ich ihr nie geraten hätte. Sie kam aus dem Krankenhaus raus mit dieser Diagnose und hat sich im Fitnessstudio angemeldet mit 180 Kilo und hat die Herren dort gefragt, darf ich bei euch trainieren? Die haben gedacht, gerne, klar. Und fing mit 5 Minuten Bewegung am Tag an. Und danach war sie schweißgebadet. Nächsten Tag ist sie wieder hingegangen. Und sie hat gesagt, trotz innerlicher Widerstände habe ich mich jeden Tag bewegt. Sie war öfters krank. Jede Krankheit hat sie wieder zurückgeschmissen. Da lag sie wieder und hat wieder gedauert, bis sie sich berappelt hat. Aber sie hat nicht aufgegeben. Dann hat sie gemerkt, es fängt an zu wirken. Irgendwas tut sich in ihrem Körper und hat angefangen, ihr Essverhalten umzustellen. Eins nach dem anderen. Ich kenne sie selbst, sie konnte nicht von der einen Ecke des Zimmers in die andere laufen. Auf Krücken, mit Schmerzen. Die Ärzte haben gesagt, man kann nichts machen. Nach 2 Jahren hat sie 100 Kilo abgenommen. Ich kenne sie, sie wohnt in der Nähe von Würzburg und geht 3-mal in der Woche zum Sport, ist eine fitte Frau, die aber wirklich auch noch 3-mal in der Woche Sport machen muss, um das Gewicht zu halten und um einfach in diesem gesunden Lebensstil zu bleiben. Warum sage ich das? Ich glaube, dass wir einen Gegner haben, einen Stier haben, der es auf unsere Bestimmung abgesehen hat und der nicht möchte, dass du so fröhlich deine Straße ziehst und dass du dich in deinem Körper gut fühlst und dass du weitergehst. Mein Mann hat mir mal einen schönen Spruch zum Frühstück serviert. Das hat er vorgelesen, war wahrscheinlich in der Tageszeitung oder wer weiß. Mit 20 hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat, mit 40 das Gesicht, das das Leben ihm gegeben hat und mit 60 das Gesicht, das er verdient. Ist schon hart, ne? Ich habe mich so geärgert. Das hat er mir so, mein Pastor hier, mit ausdruckslosem Gesicht hat er mir das so vorgelesen. Der Spruch ist von Albert Schweitzer. Naja, und ich habe da so ein bisschen dran rumgekaut. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was für eine Frau hat Gott sich denn eigentlich gedacht, als er mich damals im Mutterleib geschaffen hat? Was hat er denn gedacht, als er dich Stecknadelkopf hat entstehen lassen? Was hat er dir für eine Bestimmung gegeben? Lebst du das? Ich finde, das ist so eine coole Frage. Was hat Gott sich gedacht, als er dich beschaffen hat? Wo du deine Aufmerksamkeit, deine Energie, deinen Fokus drauf richtest, das wächst. Und wenn wir jetzt unsere Aufmerksamkeit am allermeisten auf die Probleme richten, auf das, was nicht läuft, auf das, was schlecht gewesen ist, dann nimmt uns das ganz schön viel Energie weg. Manchmal gibt es keine Lösung, bis Gott auf die Bühne tritt. Das nenne ich mal den Gott-Faktor. Da, wo Gott dir Sachen erklärt, wie es am besten für dich weitergeht. Ich habe einige solcher Momente gehabt, wo Gott wirklich mir Dinge erklärt hat, wo er gesagt hat, Herzchen, so geht's nicht. Ich zeig dir den richtigen Weg. Gott kommt nie mit Schuldgefühlen, sondern immer mit Lösungen. Wenn jemand hier sitzt und du hast Schuldgefühle, dann kannst du gerade wissen, das ist nicht Gott. So ist er nicht. Gott kommt immer mit Lösungen. Und es geht hier nicht um deine natürlichen Ressourcen. Die hast du vielleicht alle ausprobiert und bist trotzdem noch nicht weitergekommen. Es geht hier um eine übernatürliche Hoffnung, die sich nicht nach deinen Umständen richtet. Du hast einen Widersacher, der nicht will, dass du frei und unbeschwert lebst. Der hasst Frauen. Der Teufel hasst Frauen. Der fürchtet sie. Ohne Frauen gibt es kein Leben. Ohne dich auch nicht. Du bist so wichtig. Vielleicht haben die Kämpfe mit deinem Körper einen Sinn, den du erst hinterher verstehst. Ich habe weder meine Magersucht verstanden, noch habe ich meine Schlaflosigkeit verstanden. Aber in meiner Geschichte gab es einen roten Faden. Den habe ich erst hinterher gesehen. Die Gabi, die 2-mal Brustkrebs gehabt hat, das war keine schöne Zeit. Aber sie sagt, meine Geschichte hat einen roten Faden. Was ich für Gespräche geführt habe, mit was für Menschen ich gebetet habe. Und sie hat einen schwierigen Sohn und sie sagte, Ich wusste, ich muss am Leben bleiben. Der braucht mich. Die Geschichte von der Frau, die nierentransplantiert ist, hat einen roten Faden. Die haben nicht einfach sich nur leid getan, warum sie nicht gesund sind. Die haben in Würzburg eine Dialyse-Selbsthilfegruppe gegründet mit sehr vielen Mitgliedern. Die machen Urlaube im Ausland. Da fahren die mit Dialysepatienten an alle möglichen Orten. Ihre Geschichte, von der Dialysepatientin zur Nierentransplantierten und jetzt wirklich mit einer riesen Arbeit in einer Selbsthilfegruppe, die macht Sinn. Nee, die ist nicht ganz gesund. Sie muss immer auf ihre Gesundheit aufpassen. Aber sie sagt, mein Leben ist sehr sinnvoll. Sie haben keine Kinder kriegen können, aber sie haben so viele Menschen, in die sie sich investieren. Und sie sagt, meine Geschichte hat einen roten Faden. Ich denke an Erika, die wohnt in Nürnberg und sie hat viele Jahre gelitten unter ihrer Abtreibung. Naja, das will doch keine Frau. Keine Frau sucht sich doch aus eine Abtreibung. Und wir können das ganz schnell verurteilen. Und sie hat sich verurteilt jahrelang. Und inzwischen hat sie mit Gottes Hilfe ihre Geschichte überwunden. Was ist der rote Faden? Der rote Faden ist, dass sie eine Arbeit aufgemacht hat, um Frauen zu helfen, die unter den Spätfolgen einer Abtreibung leiden. Gott hat ihr vergeben. Gott kann das vergeben. Ich spare mir heute so viele Urteile. Gott kann Wunden in Wunder verwandeln. Und sobald du dich wieder in den Masterplan Gottes einfügst, schnallst du wieder in deine Bestimmung zurück und ein neuer Prozess beginnt. Ich habe dann einfach mal nachgeguckt, so eine Schwangerschaft, das sind ja eigentlich 38 Wochen. Können wir uns da einigen? Also die ersten zwei, ja 38, gell, kann man sagen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wie toll wäre das denn, wenn hier jetzt Leute schwanger würden. Schwanger mit der Gewissheit, dass Gott genau dein Problem, deine Sache, mit der du so lange gekämpft hast, in ein Wunder verwandelt. Da sind wir wieder beim Wunder. Auch wenn es echt eine klaffende Wunde ist. Wie wäre das, wenn heute so eine Art Glaubenswachstumsprozess anfängt? Und jetzt nimm mal dieses einfache Sache, wo aber doch viele drunter leiden und du denkst, mit meinem Gewicht, ich krieg das nicht hin und ich krieg das nicht hin. Und es fängt ein Wunder an, so eine Art Schwangerschaft, aber umgekehrt halt. Und dann bist du Anfang November 20 Kilo leichter. Ich habe das einfach mal ausgerechnet. So, es lohnt sich, den Stier aus der Arena zu schieben, der es auf deine Bestimmung abgesehen hat. Gott weiß, welche DNA er dir gegeben hat und dass dein Lauf umkämpft ist. Das weiß er. Und er möchte für dich kämpfen. Gott ist der beste Life Coach, den es gibt. Glaub an ihn und du merkst, dass auch die Dinge, die du nicht verstehen kannst, einen tiefen Sinn haben. Ey, ich habe das doch nicht verstanden, warum ich als Mutter von 5 Kindern, wo ich Frauenarbeit liebe, ist hier eine Pastorenfrau vielleicht? Gibt es hier eine? Echt? Du bist Pastorenfrau? Echt? Wir kennen uns ja schon. Also, ich liebe unsere Gemeinde. Wir sind seit 34 Jahren in der gleichen Gemeinde und ich habe so viel Frauenarbeit gemacht und Frauentage. Da kamen 400 Frauen. Ich liebe das zu organisieren. Und als ich wieder in meinen Beruf zurück musste, ich habe gesagt, Gott, das gibt es doch nicht. So, ist doch schräg. Warum soll ich denn arbeiten, wenn es so viel Arbeit in unserer Gemeinde gibt und ich so viel für dich reißen könnte mit meinen tollen Top-Fähigkeiten. Nee, Gott hat gedacht, die setzen wir wieder in ihren Beruf als Diätassistentin zurück. Habe ich doch nicht verstanden. Gar nicht. Und zwar anstrengend. Ich war Anfang 40. Boah. Und die 5 Kinder waren trotzdem da, die haben ja alle bei uns gewohnt. Also die waren auch ganz normal. Da sehen sie so sauber und gepflegt aus, aber da waren die noch so ein bisschen verlümmelt. Und ja, aber wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich das Handwerkszeug nicht bekommen, was ich gebraucht habe, sowohl um das Lebe-Leichter-Programm zu schreiben, als auch Body, Spirit, Soul. So Gott weiß schon, warum manche Dinge so gelaufen sind. Und er hat einen Megaplan für dich. Nur wenn du die Hoffnung verlierst oder wenn du deprimiert bist und einfach nicht mehr aufstehst, weil du denkst, es lohnt sich nicht. Ich sag dir, dein Aufstehen lohnt sich. Wenn du Frieden mit deiner Geschichte schließt, machst du Gott glücklich. Der liebt jede Narbe. Dein Heilwerden prägt und prägt auch die nächste Generation. Ab und zu denken wir ja, das ist Privatsache. Wenn ich mich jetzt mal ein bisschen gehen lasse, ja komm. Naja, ich sag's mal, ist es wirklich Privatsache, wenn ich mich gehen lasse? Ich mache halt einfach mal mein Beispiel. Jetzt nimm mal an, ich lasse mich jetzt einfach gehen und denke, ach, man kann nicht immer so vorzeigemäßig sein und jetzt will ich auch mal. Aber auf mich gucken meine Kinder und meine Enkelkinder. Und wer weiß, wer noch alles auf mich guckt. Und du ahnst gar nicht, wer alles auf dich guckt. Und irgendwie habe ich akzeptiert, dass mein Leben, auch mein Umgang, wie ich mit mir selber umgehe, doch nicht nur Privatsache ist. Ich denke irgendwie, ich bin Eigentum von Gott. Und wenn er mir einen Plan zutraut, auch wenn er mir manchmal zu anspruchsvoll ist, dann weiß er, was er tut. Gott sagt dir also, ich komme hier praktisch zum Schluss, Gott sagt dir, ich brauche dich in diesem Körper. Du bist eine Antwort in einem Körper. So bring ihm deine Bereitschaft, deine Persönlichkeit, deine Erfahrungen. Was steht denn da am Rand? Ich guck mal, was da am Rand steht. Da steht was Wichtiges, glaube ich. Ich will nur damit sagen, dass es nicht immer die natürlichen Ressourcen sind und dass du dich mehr zusammenreißt. Das nicht. Ich glaube, es geht hier um den God-Faktor, dass du dir von Gott die Lösung geben lässt. Und meine Lösung in dem einen Fall war, ich muss achtsamer mit mir umgehen und einfach öfters mal kürzer treten. Die Lösung von diesem Matthias war, er muss öfters an die frische Luft. Die Lösung von meiner Freundin Gabi, die 2x Brustkrebs gehabt hat, das waren Ärzte. Aber sie hat ihr Vertrauen nicht weggeworfen. Vielleicht ist einer von euch hier, der heute mit Schmerzen aufgewacht ist. Und du fragst dich, wie soll das weitergehen? Einer der Namen Gottes ist Jahwe Rapha, unser Arzt. Gott hat jederzeit Sprechstunde. Wir wenden uns manchmal so schnell auch an andere. Und ich mag Ärzte und wir haben ganz viele Ärzte in der Freundschaft. In unserem ältesten Team sind Ärzte. Und trotzdem, wie können wir es nicht noch etwas selbstverständlicher machen, auch mit gesundheitlichen Anliegen uns vom Oberarzt Rat zu holen? Ey, der kann uns was flüstern. Manche Schwachstellen bleiben und sensibilisieren uns, achtsam mit uns umzugehen. Aber es lohnt sich, den Kampf gegen Hoffnungslosigkeit aufzunehmen. Fang an, den Stier aus der Arena zu schieben, der es auf deinen Lebensmut, auf deine Lebensfreude und deine Bestimmung abgesehen hat. Dafür brauchst du Glauben an das übernatürliche Eingreifen Gottes. Jeder Tag, und das war wieder diese Bibelstelle von Psalm 139, jeder Tag deines Lebens ist eingeschrieben in sein Buch. Auch dieser 14.2. Das ist ein 14.2., da klingelt doch was, oder? Also ist doch Valentinstag. Wie kann man denn an einem Valentinstag einen Frauenabend machen? Ich habe das in meinem Blog ja gepostet, dass ich hier bin. Und dann schrieb mir eine Frau ganz entsetzt zurück, wie kann man denn an einem Valentinstag einen Frauentag machen? Habe ich gedacht, hätte ich auch gemacht. Ich fand's gut. Aber jetzt, weil ich finde, also habt ihr Blumen gekriegt? Ich auch nicht. Alles gut. Alles gut. Immer, wenn ich irgendwo zum Sprechen eingeladen bin, dann denke ich immer, ach, ich guck mal, was heute so für ein Text drankommt. Und es passt sowohl für heute als auch für morgen dermaßen gut, dass ich nicht widerstehen kann, euch das vorzulesen. Okay? Seid ihr bereit? Also. Heute ist nämlich Tag der Geliebten. Dann sprach Gott zu mir, also zu Daniel, hab keine Angst, du bist unendlich geliebt. Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er auf diese Weise mit mir redete, spürte ich, wie meine Kraft wieder zurückkehrte, und ich sagte zu ihm, jetzt bin ich bereit zu hören, was du zu sagen hast, denn du hast mir neue Kraft gegeben. Das ist ja die Bibelstelle gewesen, und jetzt so ein ganz kleiner Impuls, und der ist von mir. Ich benenne den Valentinstag jetzt einfach mal um. Vom Tag der Liebenden zum Tag der Geliebten. Es hat doch nicht jeder eine Liebesbeziehung. Und nicht jeder, der einen Partner hat, bekommt Blumen, nein, wir alle nicht, gell? Pralinen oder sonstige Aufmerksamkeiten. Man glaubt das vielleicht, aber es ist nicht so, wie die Werbung uns das vorgaukelt. Nicht jede Frau kriegt am Valentinstag Rosen, nicht jeder Mann Aftershave. Auch in einer Beziehung können Menschen sehr einsam sein. Und sogar eine gute Ehe füllt nicht das große Loch im Herzen. Aber weil du auf jeden Fall geliebt bist, habe ich für dich ein Gedicht geschrieben. Ob du heute Blumen kriegst, ob jemand an dich denkt, im Himmel oben ist jemand, der ganze Welten lenkt. Ich habe gedacht, ich kenne es auswendig. Es geht weiter. Er schaut vor Liebe nur auf dich, kann nicht die Augen wenden. Du bist und bleibst sein Meisterstück. Er will dich heute beschenken. Happy Valentine. Das war jetzt hier einfach so die Einleitung. Morgen früh geht's wirklich um den Teil, der mir sehr, sehr wichtig ist, um das geistliche Muskeltraining. Ich glaube, es wird ganz gut. Es geht noch mal mehr in die Tiefe. Und morgen Nachmittag um das Happy End, gell? Und ich habe gedacht, für dieses Mal, ich schließe hier mit einem Gebet ab. Ist das in Ordnung? Ja. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du hier präsent bist. Man merkt so deutlich, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du Herzen geöffnet hast für das, was du zu sagen hast. Danke, dass du Frauen zuflüsterst, ich brauche dich. Danke, dass du Frauen zuflüsterst, ich habe dich wunderbar gemacht. Du bist kein Fehler. Du bist ein Wunder. Und ich danke dir, Herr, für diesen Abend, und ich bitte dich, dass du genau das versiegelst in jedem Herzen, dass wir von dir ausgedacht worden sind, und zwar wunderbar. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, danke ich dir, dass jede Lebensgeschichte einen roten Faden hat. In deinem Namen. Amen.